Viele Christen sehnen sich danach, im Geist zu wandeln, und doch fühlt sich der Alltag oft wie ein ständiges Schwanken zwischen hohen Idealen und eigenem Versagen an. Malachi: Sind wir stolz auf unsere gute Selbstbeherrschung? Malachi: Verzweifeln wir an unserer Impulsivität? Und beides dreht sich letztlich noch um uns selbst. Paulus eröffnet in seinem Brief an die Galater eine andere Sicht. Er spricht von einem Leben, das nicht mehr von religiöser Leistung oder moralischer Kultiviertheit getragen wird, sondern von der Wirklichkeit der neuen Schöpfung in Christus, die durch den Geist in uns lebt. Leben im Geist und Wandeln nach den elementaren Regeln. Paulus spannt in Galater 5 einen weiten Bogen. Er spricht davon, im Geist zu leben, und er ruft dazu, im Geist zu wandeln. Beides gehört untrennbar zusammen, und doch ist es nicht dasselbe. Leben ist zunächst eine Tatsache: Gott hat uns in Christus neu gemacht und uns seinen Geist geschenkt. Dieser Geist ist die verborgene Quelle, die unser neues Sein trägt. Wenn es in Galater 5,25 heißt, wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln, knüpft Paulus an dieser unsichtbaren Wirklichkeit an. Er setzt voraus, dass wir durch den Geist leben: Christus hat uns in seinem Tod und seiner Auferstehung befreit und seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Aber diese innere Wirklichkeit will sich nach außen bewegen, will Formen, Worte, Gesten finden. Das Leben im Geist sucht einen Gang, eine Spur. In Galater 5 spricht Paulus zweimal davon, im Geist zu wandeln. In Vers 16 sagt er: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches keinesfalls erfüllen. In Vers 25 fährt er fort: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wie verschiedene Bibellehrer hervorgehoben haben, bedeutet das Wort wandeln hier leben, sich bewegen, handeln und unser Sein haben. Im Geist zu wandeln heißt daher, im Geist zu leben und unser Sein im Geist zu haben. Darum verwendet Paulus für wandeln zwei Nuancen. In Galater 5,16 ist wandeln der weite Begriff, unser Lebensvollzug überhaupt, die Art, wie wir denken, reden, uns bewegen. Im Geist zu wandeln heißt dort, unser gesamtes Sein von der stillen Gegenwart des Geistes bestimmen zu lassen, so dass ihr die Lust des Fleisches keinesfalls erfüllen werdet. In Vers 25 hingegen tritt etwas hinzu, ein geordnetes, ausgerichtetes Gehen. Man könnte sagen, ein Wandeln entlang einer Linie, nach einer inneren Ordnung. Unser Leben bekommt eine Regelspur, nicht im Sinn äußerer Gesetzlichkeit, sondern als freudige Ordnung eines Herzens, das weiß, wohin es gehört. So wie jemand bewusst nach bestimmten Grundsätzen lebt, etwa Höflichkeit, Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit, sollen wir innerlich gelernt haben, den Geist selbst als Maßstab zu achten. Damit wird der Geist nicht nur Kraftquelle im Hintergrund, sondern zur Norm, die unser alltägliches Verhalten formt. In einer Gesprächssituation etwa ist nicht mehr allein die Frage, was gehört sich? Was wird gut ankommen? Sondern tiefer, was entspricht dem, was der Geist jetzt innerlich bezeugt? Manchmal bedeutet das ein stilles Schweigen, wo wir früher impulsiv reagiert hätten, ein mildes Wort, wo wir gewohnt waren zu schneiden, oder auch eine klare Grenze, wo wir sonst aus Menschenfurcht nachgegeben hätten. Die elementare Regel unseres Wandels ist nicht das, was andere erwarten, sondern was dem Leben in uns entspricht. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln, das ist die Einladung, unser äußeres Gehen Schritt für Schritt an die innere Wirklichkeit anzugleichen. Auf diesem Weg geschieht etwas Befreiendes, der Alltag, mit all seinen unscheinbaren Abläufen, wird zum Feld der Gemeinschaft mit Gott. Das Wandeln nach den elementaren Regeln ist kein trockener Katalog von Vorschriften, sondern eine wachsende Vertrautheit mit der leisen Führung des Heiligen Geistes. Mit der Zeit entsteht eine Sanftheit, die nicht aus Erziehung, sondern aus Christus kommt, eine Standfestigkeit, die nicht aus Sturheit, sondern aus Vertrauen gespeist ist. In solchen Momenten ahnen wir, dass unser Leben mehr ist als bloßes Reagieren auf Umstände. Es wird zu einer Spur, auf der der Geist gegangen ist. Diese Perspektive darf ermutigen: Kein Schritt ist zu klein, als dass der Geist ihn nicht formen könnte, und keine Situation ist zu gewöhnlich, als dass sie nicht zum Ausdruck des Lebens werden könnte, das Gott in uns gelegt hat. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wer beginnt zu unterscheiden zwischen dem bloßen Haben des Lebens und einem bewussten Gehen nach der inneren Regel des Geistes, entdeckt in seinem Alltag einen stillen Reichtum. Jede Begegnung, jede Entscheidung, jede Reaktion kann von innen her geordnet werden, nicht aus Anstrengung, sondern aus einem wachsenden Einverständnis mit dem Geist, der bereits in uns lebt. Die neue Schöpfung statt Religion oder Irreligion. Paulus richtet in Galater 6 einen scharfen, aber befreienden Blick auf das, was vor Gott wirklich Gewicht hat. In einer Gemeinde, die von Diskussionen um Beschneidung bewegt ist, schreibt er, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit ist etwas, sondern was zählt, ist eine neue Schöpfung. Hinter dieser Aussage steht eine tiefe Einsicht, weder ein religiös korrektes Leben noch ein demonstrativ irreligiöses Leben erreicht das Zentrum dessen, was Gott sucht. Beides bewegt sich noch innerhalb der alten Schöpfung, die zwar von Gott geschaffen, aber nicht von seinem Leben erfüllt ist. Man kann sehr moralisch, sehr diszipliniert, sehr fromm erscheinen und doch aus einer Quelle leben, in der Mensch selbst das Maß ist. In 6 Stunden und 15 Minuten sagt Paulus, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Hier sehen wir, dass wir weder ein Leben der Beschneidung noch der Unbeschnittenheit führen sollen, weder ein religiöses noch ein unreligiöses Leben. Stattdessen sollen wir als neue Schöpfung leben. Die neue Schöpfung ist hier die Gesamtheit aller Söhne Gottes. Die Söhne Gottes sind die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung dagegen beginnt dort, wo Gott selbst durch seinen Geist in den Menschen einzieht. In 1. Mose wird der Mensch als Gefäß geschaffen, geformt aus Erde, belebt durch den Odem Gottes. Doch erst in Christus, dem zweiten Menschen, öffnet sich der Weg, dass dieses Gefäß wirklich mit göttlichem Leben erfüllt wird. In der Wiedergeburt geschieht mehr als eine innere Reform, ein neues Leben wird eingepflanzt, das aus Gott stammt. Paulus kann daher sagen, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Die Richtschnur ist die elementare Regel der neuen Schöpfung, die Orientierung an dem, was Gott in Christus geschaffen hat, nicht an religiösen Merkmalen. Das lässt auch unsere eigenen Vorstellungen von besser und religiöser fragwürdig werden. Freundlichkeit kann Ausdruck der neuen Schöpfung sein, sie kann aber auch reine Selbstdisziplin sein, gespeist aus dem Wunsch, angesehen zu sein. Geduld kann Frucht des Geistes sein, oder sie ist lediglich ein temperamentbedingtes Phlegma. Ein sorgfältiges religiöses Leben kann voller Eifer und doch leer von innerer Gemeinschaft mit Christus sein. Entscheidend ist nicht die äußere Form, sondern woraus sie hervorgeht. Die neue Schöpfung lebt aus der Gegenwart des Herrn, ein Lächeln, das aus einem innerlich angerufenen Christus hervorgeht, ist von anderer Art als ein Lächeln, das wir uns abbringen, um uns zusammenzureißen. Wer beginnt, nach der Regel der neuen Schöpfung zu leben, wird nicht gleichgültig gegenüber seinem Verhalten, aber er löst sich von der Fixierung auf Selbstverbesserung. Der Blick verschiebt sich von der Frage, wie kann ich besser werden, hin zu, was hat Gott in Christus bereits gewirkt, und wie kann das in mir zur Geltung kommen. So entsteht eine stille Freiheit von religiösem Druck und zugleich eine neue Verantwortung. Unser Leben ist nicht mehr Bühne unseres moralischen Fortschritts, sondern Raum für die Entfaltung des göttlichen Lebens. Diese Perspektive kann tief ermutigen, gerade wenn eigene Anstrengungen immer wieder an Grenzen stoßen, denn die Hoffnung liegt nicht in unserem Potenzial, sondern in der Kraft der neuen Schöpfung, die Gott selbst in uns begonnen hat. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit ist etwas, sondern was zählt, ist eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Wer sich von der engen Logik religiöser oder moralischer Selbstaufrüstung löst und die neue Schöpfung als Maßstab annimmt, darf sein Leben neu sehen, nicht als Projekt der Selbstoptimierung, sondern als Weg, auf dem Gottes eigenes Leben Gestalt gewinnt, unscheinbar, aber real, nicht aus uns, sondern aus ihm. Die elementare Regel der Sohnschaft, der Geist als inneres Maß. Gottes Absicht mit uns erschöpft sich nicht darin, uns zu verbesserten Menschen zu machen. Schon im Schöpfungsbericht deutet sich eine tiefere Bestimmung an, der Mensch wird als Ebenbild geschaffen, fähig, Gott wiederzuspiegeln, und als Gefäß, fähig, Gott zu tragen. In Christus erfüllt der dreieine Gott diese Bestimmung, indem er durch seinen Geist Wohnung in uns nimmt. Aus bloßen Geschöpfen werden Söhne und Töchter, Anteilhabende an seinem Leben. Wenn Paulus davon spricht, dass wir nach der neuen Schöpfung wandeln sollen, berührt er genau diese Wirklichkeit, Die göttliche Sohnschaft soll das elementare Maß unseres Lebens werden. Es ist jedoch falsch, ein solches Prinzip zu unserem grundlegenden Prinzip zu machen. Das einzige grundlegende Prinzip, das wir haben sollten, ist das Wandeln gemäß der neuen Schöpfung. Anstatt uns um unser Temperament zu sorgen, sollten wir einfach als neue Schöpfung, als Söhne Gottes, leben. Anstatt Freundlichkeit oder Unterwürfigkeit zu üben, sollten wir die göttliche Sohnschaft, die neue Schöpfung, praktizieren. Praktisch bedeutet das, die innerste Orientierung verschiebt sich. Nicht mehr kulturelle Prägungen, familiäre Erwartungen oder fromme Muster geben den Ton an, sondern das Bewusstsein, ich bin, durch Gnade, ein Kind Gottes, getragen und durchdrungen von seinem Geist. Dieser Geist ist nicht nur ein Begleiter, sondern die gegenwärtige Wirklichkeit des dreieinen Gottes in uns. Er erinnert, er tröstet, er widerspricht, er drängt, leise, aber beharrlich. Wer ihn als elementare Regel annimmt, hört in Konflikten, in Entscheidungen, in alltäglichen Begegnungen auf dieses innere Zeugnis. Es geht nicht darum, eine zusätzliche Regel zu erfüllen, sondern in Übereinstimmung mit dem in uns wohnenden Herrn zu leben. Dass Paulus die göttliche Sohnschaft als Regel betont, schützt uns vor einer subtilen Gesetzlichkeit im Gewand der Charakterarbeit. Man kann sich fest vornehmen, weniger reizbar, freundlicher, gefügiger zu sein, und doch bleibt die Mitte das eigene Ich, das besser funktionieren will. Wenn dagegen die Sohnschaft Maßstab wird, rückt eine andere Frage in den Vordergrund, entspricht das, was ich sage oder tue, der Beziehung, in die Gott mich gestellt hat? Ein Kind, das sich seiner Zugehörigkeit sicher ist, muss sich nicht dauernd beweisen, es reagiert aus Vertrauen. So wächst im Leben aus der Sohnschaft eine Ruhe, die nicht passiv ist, und eine Demut, die nicht aufgesetzt ist. Damit klingt Galater 6,18 wie ein leiser Schlussakkord. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Die Gnade ist bei unserem Geist, im innersten Ort unserer Gemeinschaft mit Gott. Dort beginnt die göttliche Sohnschaft, dort wird sie genährt, dort gewinnt sie Gestalt. Wer lernt, aus diesem Inneren zu leben, wird nicht über Nacht vollkommen, aber sein Weg bekommt Richtung. Schritt für Schritt wird das, was Gott über uns gesagt hat, zur erlebten Wirklichkeit. Inmitten aller Unvollkommenheit tragen wir dann eine stille Zuversicht, der, der uns als seine Kinder angenommen hat, führt uns auch als seine Kinder, und seine elementare Regel ist nicht zuerst Forderung, sondern Zusage, du gehörst zu mir, und ich präge dein Leben von innen her. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Die göttliche Sohnschaft als inneres Maß anzunehmen heißt, den Alltag nicht länger als Prüfung der eigenen Tauglichkeit zu verstehen, sondern als Raum der Begegnung mit dem Vater, in Erfolg und Scheitern, in Klarheit und Ringen bleibt die leise Gewissheit bestehen, dass sein Geist in unserem Geist wohnt, und dass unser Weg, so brüchig er auch sein mag, von dieser Gegenwart getragen wird. Vater im Himmel, danke, dass du uns in Christus nicht nur bessere Menschen machen willst, sondern uns als deine Söhne und Töchter neu geschaffen hast. Öffne unsere Augen für die Würde und Freiheit der neuen Schöpfung, die du uns durch den Heiligen Geist geschenkt hast. Lass dein Leben und deine Natur in unserem Alltag zur maßgebenden inneren Regel werden, damit unser Denken, Reden und Handeln von deiner Gegenwart geprägt ist. Wo wir noch aus alter Gewohnheit aus der alten Schöpfung leben, berühre du unser Herz, richte uns neu aus und erfülle uns mit deinem Geist. Stärke in uns die Gewissheit, dass wir dir gehören und dass du uns Schritt für Schritt zur Reife in deiner Sohnschaft führst. Lass aus unserem Leben etwas von deiner Liebe, deiner Heiligkeit und deiner Freude sichtbar werden, damit dein Name geehrt wird. Amen.